Herzlich willkommen beim Techtel-Echtel.
Dem Schweizer Tech-Pod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Herzlich willkommen bei Techtel-Mechtel, dem Tech-Podcast von Digitec mit der Folge 263. Ich bin der Florian Bodocki und ich habe wie immer eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Das ist einmal der Domagoj Belancic aus Bern.
Merci, das ist meine Location.
Michel Brändle aus St. Gallen.
Hallo.
Und der Luca Fontana aus Spreitenbach, das mal ohne Ghetto-Referenz.
Nein. Dafür merke ich auch gerade Finken an. Und jetzt weiss ich auch, warum ich so heiß habe die ganze Zeit.
Weil du Finken an hast. Okay.
Warum habe ich Finken an?
Luca, möchtest du vielleicht deine Kamera noch so das Mühe verschieben? Du bist ein bisschen fest auf der linken Seite.
Oh Gott.
Also optisch.
Du klebst am Rand, ja.
So?
Ja.
Yeah. Ist ein bisschen besser, ja. Genau.
Jetzt sehen wir dafür meinen schönen sehr Hintergrund.
Schön. Ja, alles Star Wars-Referenz.
Genau. Hey, ja, wie ihr merkt, ich vertrete mal wieder den Phil, der zum wiederholten Male in den Ferien ist, aber ein Herr reiferen Alters wie der Phil braucht das auch ein bisschen mehr als wir Jungen. Und wir reden heute über unser tolles Community-Event, das wir hatten, ein bisschen selbstreferenziell in den News. Und nachher reden wir über das geplante Reboot von Captain Planet, Live-Action-Reboot von einer grossartigen Cartoon-Serie aus den 90ern. Im Big Screen haben wir Fantastic Four, wo der Luca ist schauen, und Untamed. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Richtig, wunderbar.
Wunderbar. Und dann in der Spielecke gibt es ein Update zu Jamboree und dann reden wir noch über Dying Light. Aber wir starten mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Jawohl, wir haben ein Community-Event gehabt. Was haben wir dort gemacht und mit wem und wo, Michelle?
Genau, ein bisschen hast du schon angetönt, es ist der Community-Event. Also es geht natürlich um die Community, das sind auch unsere Gäste. Es ist der bis jetzt dritte Event. Also einmal haben wir auch schon so ein bisschen ein Digitech-Event gemacht, wo man zusammen gezockt hat. Dann ist ein Event gsi, wo man das Lager in Wohlen bei uns besuchen durfte. Das war sogar ein bisschen gewünscht gsi. Darum hat das auch stattgefunden. Und jetzt natürlich ganz neu mit der Switch 2 hat man Mario Kart World spielen. Und ganz, ganz frisch ab Press ist auch Donkey Kong Bonanza dabei gsi. Also quasi einen Tag davor ist es rausgekommen. Und dann am vergangenen Freitagabend hat dann der Event stattgefunden in unserem Eventlokal in Zürich, der Pause. Ist so ein kleiner, gemütlicher Eventraum mit ganz vielen Pflanzen. Also es ist so recht dschungellastig. Von dem her hat es für Donkey Kong ganz gut gepasst. Und genau, die Leute ist vielleicht noch ein Kriterium, wo alle ein interessiert, wer genau taucht dort auf. Es sind genau aktive Community-Mitglieder, sprich, sie sind so ein bisschen bei uns aktiv in den Kommentarspalten, im Forum und jetzt auch explizit natürlich, dass sie ein Nintendo, also einen Nintendo-Bezug haben. Haben unsere Community-Leute auch geschaut, ob sie irgendwie mal ein Nintendo-Spiel gekauft haben oder irgendwie sogar ein Switch 1 daheim stehen. Einfach, dass man so ein bisschen weiss, hey, die interessieren sich auch.
Also es war invite-only, die Veranstaltung.
Genau. Und dann,
ja, stell dir vor,
also man hat ihnen geschrieben, Einladung verschickt und dann dürfen die anmelden.
Okay.
Es war wirklich invite-only, also nicht offen für alle, leider, aber so ein bisschen eine gemütliche Runde.
Mhm.
Ja, und gemütlich haben sie es auch eingerichtet. Also es hat so ein bisschen Snacks und Getränke gegeben. Domi, du hast es glaube ich auch recht lustig gefunden am Nintendo-Event mit den Bananen bei Donkey Kong.
Ah ja, haben sie uns Bananen zu fressen gegeben.
Ja, und dann hat man im Fall einfach können zusammen zocken. Es hat zwei Stationen Mario Kart, eine für Donkey Kong gegeben. Und die Leute sind wirklich mega chillig drauf gewesen. Sie waren sehr positiv überrascht gewesen, wie gut dass das funktioniert hat, mit, dass die Leute sich gegenseitig den Controller in die Hand drückt und dass alle mal ein bisschen zum Zocken kommen. Nebenbei hat man ein bisschen quatschen über weiß nicht, vergangene Smartphone-Leaks oder irgendwelche Filme und Games, die rausgekommen sind. Also ein mega schöner Austausch.
Ja. Ich würde gerne mal ein Event mit den grössten Hater von uns machen. Einfach alle einladen.
Kann man die überhaupt noch kontaktieren, wenn sie ghostet worden sind?
Ich habe keine Ahnung, von was
die, du redest. Was ist das Ghosten? Bist denn?
Von dem Ghost habe ich noch nie gehört.
Das würde vielleicht helfen, um so ein bisschen miteinander zu diskutieren.
Wir haben auch nie irgendeinen Kommentar irgendwie zensiert oder so. Die haben das einfach, die haben nicht richtig auf Posten gedruckt.
Haben wir überhaupt negative Kommentare?
Also ich glaube nicht, so etwas existiert nicht im Digitech-Universum. Ich glaube auch nicht.
Aber es ist auch gut zu wissen, dass es eben ganz viele gute Leute gibt und freundliche Leute. Und das zeigt auch wieder so ein bisschen, also mir persönlich hat es ein bisschen gezeigt, was eigentlich auch wieder cool an unserem Job ist. Und dass es eine sehr tolle Community dahinter hat, die da alles ein bisschen ermöglicht. Mhm. Genau.
Wie viele Leute sind da gesehen eigentlich ungefähr?
Also insgesamt ein bisschen mehr als 30. Ich glaube, 25 sind aus der Community gewesen und dann auch ein paar vom Community-Organisationsteam, wo so Zeug fortlaufend ein bisschen organisiert und auch der Community schaut. Und sie wollen übrigens auch das ein bisschen mehr etablieren. Jetzt haben 3 haben stattgefunden. Der nächste ist auch schon in Planung. Das finde ich sehr cool. Dort machen sie mal ein bisschen mehr Galaxus und zwar analog mit Brettspielen.
Ah, cool.
Genau, und weil es natürlich dort wahnsinnig viele Brettspiele und Sachen gibt, haben sie gefunden, hey, es wäre cool, wenn sich die Community eigentlich vorab mal ein bisschen einbringen könnte. Ich habe einen Artikel gerade heute dazu veröffentlicht, zu dem vergangenen Event, und dort findet ihr alle auch ein Formular, das ihr könnt ausfüllen, falls ihr irgendwelche Wünsche, Ideen und Anregungen habt für künftige Events. Das Community-Team nimmt das sehr gerne auf und lässt sich in die nächsten Events einfließen. Und anhand von diesen Formularen, die ausgefüllt worden sind, möchten sie auch gerne auch einen Teil von der Einladungen auch an die verschicken. Also das heisst, damals könnt ihr da vielleicht ein bisschen beeinflussen, dass ihr auch eine Einladung bekommt. So an alle, die zulassen, dass sie das schon wissen. Genau, und ich glaube schon, Luca, ich weiss nicht, ob du es weißt, von eurem Team Galaxus hat sich schon Leute gefunden, die an dem Brettspiel-Event mitmachen.
Natürlich das glaube
ich. Der Ramon, der wahnsinnig gut auskennt.
Der Spielpapst Ramon wird höchstpersönlich dort dabei sein.
Ja, also wer ihn mal schon immer hat kennenlernen wollte, er ist ein sehr gemögiger und freut sich auch immer, um mit anderen ein bisschen Schwatz zu halten. Von dem her ist er sehr gut geeignet für den Brettspiel-Event. Denn wenn genau das stattfindet, ist noch unsicher, aber da werden wir auch sich auf dem Laufenden halten. Genau,
das genau, war mit haltet die Augen offen, kommt am besten jeden Tag auf unsere Website, damit ihr Jos Announcement nicht verpasst.
Und ein bisschen aufleveln, habe ich gehört, hilft auch.
Ja, genau, ich wollte sagen, je höheres Level und so, gehen es noch ein bisschen Umsatz. Nein, Quatsch.
Man kann auch mit Beiträgen und Kommentaren leveln.
Also genau. Mit. Ja,
genau. Ja cool, also mit allem, was man so ein bisschen macht, genau.
Gut, ja, hey, das klingt doch sehr cool. Schön, dass sich das ein bisschen institutionalisiert. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja auch mal, noch vorbeizuschauen. wenn ich dort vorbeischaue, dann komme ich natürlich mit dem Zug, weil ich habe ja gar kein Auto. Und das ist sehr... so ein schlechter Segway. Leckt mir. Tut mir leid. Nein, es geht tatsächlich. Also ich komme zum nächsten Thema, und zwar ein Live-Action-Reboot von Captain Planet. Ich weiß jetzt nicht genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, wie alt. Ich glaube, der Luca, du bist nach mir der Älteste in dieser Runde, gell?
88er bin ich.
Du bist 88, ja. Ich glaube, der Domi und. Also, Misch ist auf jeden Fall jünger, aber der Domi, glaube ich auch, oder?
90.
90, ja, voilà. Gut, also ich weiß nicht, ob ihr es alle noch kennt. Es hat in den frühen 90er eine Zeichentrickfilmserie namens Captain Planet gegeben. Dort ist es darum gegangen, dass eine Gruppe von Teenagern aus der ganzen Welt die Ökoschweine, so die Ölbohrer und die raffgierigen Elefantenjäger und so bekämpfen. Und das sind jetzt eine aus einem nicht näher bezeichneten Land namens Afrika.
Wohl, ich glaube, sie sagt es ganz am Anfang.
Also sie sagt es am Anfang, das ist Kwame aus Afrika,
ja, genau.
Guy aus Ostasien, Wheeler aus Nordamerika und Lenka aus Russland und Marti aus Südamerika. Ich glaube, Lenka ist die...
Hat sie nicht irgendwie...
Also in der englischen Version sagt sie Soviet Union, aber auf Deutsch hat es einfach geheißen Russland. In der Synchronisation. Das ist die einzige, von der Dinge, aus einem spezifischen Land kommt, wobei beim Wheeler relativ klar ist, dass er ein Ami ist. Jedenfalls, die kriegen, die Gaia, die Mutter der Erde, schenkt denen 5 Ringe, damit sie die 5 Elemente von der Welt können beherrschen, nämlich Erde, Wind, Wasser, Luft und Liebe. Und dann genau. Und mit diesen Ringen können sie eben die Elemente beschwören und gegen die Umweltsünder vorgehen. Und wenn sie die Kräfte vereinen, dann entsteht aus diesen Kräften der Captain Planet, der Superheld, der sich für die Umwelt einsetzt und für Tiere und für was weiß ich noch sonst alles für Minderheiten. Und ich erinnere mich, dass... hey, in den 90ern vielleicht noch nicht mittlerweile... ist auf jeden Fall haben sehr viele Arten vom Aussterben bedroht. Ja. Jedenfalls, ich erinnere mich noch, mich hat das sehr, sehr gefesselt. Ich bin damals gerade ungefähr so in die Schule gekommen, wo das gelaufen ist. Vielleicht 2., 3. Klasse höchstens. Und die Serie ist eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip entstanden. Also die Episode sind immer die gleichen Prinzip, oder? Es hat so Gilde an Verbrecher gegeben. Der eine, die heisst Raffgier. Das sieht aus wie ein Schwein, ist aber ein Mensch und ist natürlich auch stark übergewichtig und stark hässlich, damit man auch ganz klar erkennt, ah, das ist ein Böse.
Und er grunzt manchmal.
So und er grunzt manchmal und er lacht und so. Und dann gibt es auch noch ein paar andere eben so Elefantenhändler. Und dann gibt es noch solche, die sind ganz speziell lustig. Die sind nicht einmal aus Habgier oder so. Die verschmutzen einfach den Planet for the sake of itself, einfach weil sie böse sind. So, ich bin im Raffgier, der holt wenigstens Erdöl, weil er Stutz will, was möglicherweise verachtenswert ist, aber irgendwo noch so eine gewisse Erklärung hat. Gewisse hat einfach, ich will einfach den Planet zerstören, because I'm bad. So, richtig, richtig geil. Und genau. Und dann geht es eigentlich immer darum, die machen irgendetwas. Die Gaia, die Mutter der Erde, wo die Chefin ist von dem Planetenteam, die sieht das. Dann ruft sie die 5 Kids auf die Insel der Hoffnung, wo man nicht genau weiß, wo die ist. Und tut sie dort briefen und dann schickt sie die dorthin und so, machen dann mal ein Amt und dann probieren sie das mit ein bisschen mit ihren Elementen. Meistens schaffen sie es dann nicht und dann holen sie den Captain Planet und den Raum drauf.
Es ist wie bei den Power Rangers, dass immer jeder Fight tun sie immer zuerst als Power Rangers selber machen gegen das Monster.
Natürlich, und dann kommt der Megazord.
Natürlich klappt das nicht und dann muss man den Megazord machen. Es muss immer, es geht direkt zum Megazord. Macht ihn gar nicht erst.
Ich weiß nicht, ob ihr Witch kennt, da geht es eben auch darum, dass alle ein Element haben, eben auch so mit Feuer, Erde, Wasser und dem
Herd. Ah, okay. Nein,
und dort müssen sie nachher auch immer quasi die Kräfte vereinen, dass sie sich können, so entwickeln können, dass sie
sind und dann
wieder kämpfen. Das ist, glaube ich, so eine Version, die funktioniert irgendwie.
Also im Vorfeld auf den Podcast, weil jetzt der Reboot angekündigt ist, unter anderem auch, wer dort sich einbringt, ist der Leonardo DiCaprio, weil der ist offenbar ein grosser Umweltunterstützer. Habe ich auch nicht gewusst. Geht überall an in seinem Privatgeschäft und hilft den Wald aufräumen. Jedenfalls.
Und mit seiner Yacht.
Ich habe mir, obwohl ich meine, dass ich das noch sehr, sehr präsent habe, die Serie, sind es doch 30 Jahre, ein bisschen mehr sogar, und ich habe mir gestern noch mal 2 Folgen schnell reingezogen. Und obwohl ich das ja ideologisch stark unterstütze, ich bin ja schon auch ein bisschen grün angemalt, muss man einfach sagen, es ist einfach völlig unverhohlene, sehr stark gefärbte Propaganda.
Aber da wollte ich dich noch fragen, Flo, findest du, du hast das als Kind genau auch so aufgefasst? Weil ich glaube, als Erwachsener hast du ein bisschen einen anderen Blick drauf. Und ich glaube,
ja, klar, als Kind findest du es einfach lustig, oder?
Das ist einfach, ich finde es geil. Yeah. Und ich finde eben auch, sie tun am Schluss von der Folge haben sie auch irgendwie so, hey, im Fall, du kannst auch etwas machen für die Umwelt.
Genau.
Zum Beispiel schauen, dass überall das Licht abgeschaltet ist.
Oder das ist auch gar nicht schlecht. Ja,
also weißt du, so, und nimm öfters das Velo anstatt das Auto mit den Eltern oder whatever. Also,
genau, also so der Neunjährige, der das schaut, lass gefälligst die Karre daheim. Gut, in diesem Alter habe ich ja noch in Downtown Basel-Stadt gewohnt und wir sind eigentlich nur ins Auto gestiegen, wenn wir sowieso irgendwie außerhalb waren. Aber ja, korrekt. Es ist wirklich sehr stark ideologisch gefärbt und es ist halt auch, es erinnert mich ein bisschen, so die Klischeebilder erinnert mich ein bisschen an TKKG, die Hörspielserie, und an die, Kritik, wo sich die Serie hat müssen, auch gefallen lassen. Eben die Bösewichte sind aus Prinzip wirklich sehr wüst und sie sind fast durchgehend aus Prinzip übergewichtig und man sieht nicht genau, eben, ja. Aber also es hat tatsächlich unerwartet.
Der Mensch ist böse und möchte der Umwelt schaden. Das ist genau das, was man aus der Serie nimmt.
Genau.
Und was mich aber sehr überrascht hat, weil man muss eben berücksichtigen, dass die Serie aus den frühen 90er ist, wo so das Weltbild noch ein bisschen anders war. A, du hast teilweise unerwarteten Tiefgang. In der einen Folge geht es darum, dass es so Elefantenjäger gibt, die hinter dem Elfenbein her sind, obviously. Und die haben dann so, dort ist dann so, sagt dann der Kwame, das ist der, der die Erde beherrscht. Oh mein Gott, das ist der in meinem Land, in Afrika. Dann denkst du, okay, Bruder, alles klar. So für Kinder muss man das ein bisschen vereinfachen vielleicht. Aber es ist dann tatsächlich so, die haben dann auch die lokale Bevölkerung, zum Teil haben sie also die Bösen, wo die lokale Bevölkerung wird unterstützt. Und die können sie dann drehen, und weil die sagen, ja, wir müssen das halt machen, weil von dem ernähren wir unser bitterarmes Dorf und so. Und so viel Tiefgang hätte ich dieser Serie gar nicht zutraut. Also es ist natürlich sehr simplifiziert dargestellt, aber immerhin ist es nicht nur so die Bösen.
Das habe ich auch mega herzig gefunden. Sie meinen ja bei der ersten Folge ist eben der Ölbohrer und dann werden die ganzen Tiere sind nachher voll mit Öl.
Ja.
Die Kids am Schluss müssen sie putzen halt, oder? Weil der Öl ist abgehauen und so und hat halt die ganze Verwüstung hinterlassen. Und dann sagt so der Ami, sagt so, wieso müssen wir jetzt auch die ganzen Viecher putzen? Wir haben sie ja gar nicht dreckig gemacht. Ja.
Wir kriegen nicht mal Geld dafür.
Genau, wir kriegen nicht mal etwas dafür. Und dann sagt halt so die Russin, sagt so, ja, das ist, weil es uns interessiert. Und weil es quasi auch etwas Rito gibt, wo vielleicht vorher nicht erwartet ist. Und in dem Moment kommt halt so ein Vogel, der mega Freude hat und wie der Seeläu umarmt ihn noch so halb und ist mega herzig mit ihm und so. Und du bist so, oh jö, voll. Ja,
absolut. Was. Das ist Manipulation at its best. Gell?
Sehr, sehr manipulativ. Also,
Seeläu. Ja. Und sein Stoßzahn rammt er auch gar nicht in den Hals.
Ja, aber es ist halt. Also, gell, wir sind halt auch nicht in dem. Wir sind auch nicht das Zielpublikum.
Nein.
Wir sind,
nein, aber eben so für Kiddies.
Ja, eben für Kiddies. Wir sind fast schon zu alt und zu zynisch für diese Serie und für die Botschaft. Aber ich glaube, für das Zielpublikum, wo halt noch viel blauäugig. Also, nein, blauäugig, es tönt wieder so negativ.
Es sind einfach Kinder.
Es sind Kinder und ich glaube, so eine Serie, so eine Message tut ja schon gut für das Zielpublikum und für das, was Zeichentrickserie hat wollen sein. Auch wenn Kinder sich teilweise natürlich, wie sagen wir das, sie kommen wegen dem geilen Effekt. Also ich habe es damals ja auch geschaut.
Wegen gesagt, der Ring.
Wow, Ring, Feuer, Erde, Wasser, Liebe. Und dann kommt der Captain Planet, geistes Sicht, der ist alles zusammen, der kann alles gleichzeitig, was die nur mit einem Ring können. Und so, für das bin ich gekommen, aber nachher eine gewisse Botschaft oder Message bleiben ja vielleicht gleich hängen, wenn nur im Unterbewusstsein. Und das ist ja, wenn nur schon ein Bruchteil hängen bleibt, dann hat diese Serie, glaube ich, schon sehr viel mehr geschafft, als was auch immer man machen will. Das ist super. Ich frage mich jetzt einfach für die Netflix-Serie, wer ist das Zielpublikum?
Ja.
Wer wird die Live-Action-Serie gemacht?
Why?
Why? Also, weißt,
für uns, da jetzt, Luca. Für dich und mich.
Genau. Ist das jetzt für die Zyniker, uns Alte, oder ist das für die Erwachsenen, die damals Kinder waren? Ist das für die heutigen Kinder? Ich bin mega, mega gespannt, wo in welche Richtung will diese Serie gehen. Weil so trashig und blauäugig wie die in den 90er Jahren kann sie nicht sein. Es muss irgendeine Idee dahinter geben. Ich persönlich fände es zum Beispiel mega geil, wenn es so eine, wenn es wie The Boys wäre, halt einfach statt als Superheldenkritik, als eben Environment-Kritik, aber so voll Satire und
zynisch. Also wahrscheinlich so zynisch gegen die Grünen, meinst du?
Nein, das schon nicht. Aber keine Ahnung, halt trotzdem so von der Tonalität, etwas, was uns anspricht, etwas, was uns Zyniker anspricht. Ja, vielleicht auch mit Seitenhieb gegen die Grünen, aber schon
kann
natürlich.
Kann man eben nur so drehen, weil es ja irgendwie teilweise auch ein bisschen lächerlich ist, wenn dort so Massnahmen sind. Bös gesagt, so mit der Kartonröhre oder so.
Ja, weißt, genau.
So, um etwas rauszugreifen.
Also was sie definitiv nicht können machen, ist eine Serie, die einfach eine einzige Moralkeule ist, dass Plastik böse ist. Oder? Also
funktioniert heute zutags nicht mehr so. Ja. Nein, ja, man darf nicht vergessen, gell, mit den Kartonröhren, ich meine, ich hasse das auch, weil die sind ungefähr nach 5 Sekunden einfach weich und richtig hässlich zum ins Maul nehmen. Aber ja, man darf nicht ganz vergessen, gell, wir sind natürlich, in der Schweiz ist das Problem vielleicht ein bisschen kleiner. Ich weiss von einer Kollegin, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe eine Kollegin, die ist Ärztin und die hat zu Forschungszweck ist die mal ein Jahr nach Texas ins Kinderspital in Houston. Und die hat mir gesagt, das Bett, das hat 3,5, das ist nur ein Kinderspital, das hat 3,500 Bett und irgendwie 6,000 Angestellte oder was. Und in der Kantine, sowohl für die Patienten als auch für die Angestellten, ist alles One-Way-Geschirr. Alles. Du schmeissest nach jeder Mahlzeit deinen Plastikteller, deinen Plastikbesteck und deinen Becher in Abfall.
Genau, aber das sind ja die Probleme. Weißt, ich finde, es gibt so viel mehr, wo du könntest irgendwie besser bezwecken, als irgendwo, weiß auch nicht, auf einem Kontinent Trümmel verbieten. Weißt, so damals, also weißt, dass man es so ein bisschen so Seite nimmt, so la, hey, look, es gibt eben Orte, wo sie mit Plastik einig übertreiben. Setzt doch eher dort an, als bei so den kleinsten Sachen, wo du vielleicht zu wenig bezweckst.
Ja, aber besser als nichts, weißt du. So.
Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Ja, es ist spannend, was wir daraus machen, ob es medizinische Richtung geht oder ob es einen guten Dreh findet. Vielleicht auch etwas für beide. Disney schafft es ja teilweise auch so ein bisschen, was für Kinder und Erwachsene zu kombinieren.
Also ich bin durchaus optimistisch und ich bin auch sehr gespannt, wie sich der Captain Planet wird entwickeln, weil der ist zwar super stark und alles, aber man muss auch sagen, dass er eine sehr ein wacker Superheld war. Ich meine, wenn du dem Güssel angeschmissen hast, ist er ja gerade in den Knie. Also irgendwie in der ersten Folge hat der Böse hat irgendwie, was hat er? Giftabfälle oder so. Und dann rührt er ihm das an und er kackt gerade ab. Also es ist so ich mache jetzt das und wenn der Captain Planet kommt, habe ich einfach noch schnell ein Fass mit ein bisschen Batteriesäure. Und ich, also weißt du.
Ja, bin ich auch gespannt. Weiss man schon, wann diese Reihe kommt?
Nein. Nein, es ist auch noch niemand gecastet und nichts. Das geht noch lang.
Okay.
Ja. Ja, gut. Dann harren wir der Dinge, die da kommen. Und es wird bereits Zeit für unsere Big Screen. Play the Five Tones. Jawohl. Fantastic Four, Luca. Du bist im Kino gesehen.
Wann ist das gewesen? Am Dienstag bin ich an der Pressevorführung gewesen. Heute ist Donnerstag und ich muss sagen, der Film ist in den 2 Tagen, seit ich ihn gesehen habe, unglaublich gut gealtert. Ich bin immer noch wahnsinnig begeistert.
Er ist gut gealtert, in 2
Tagen. Ich bin immer noch sehr begeistert von diesem Film. Ich habe schon Tickets für die nächste Vorführung. Ich gehe gerade nochmal schauen mit meinem Bruder, ein paar Kollegen.
Was?
Ja, es ist wirklich...
Nur wegen Daddy Pedro.
Daddy Pedro, ja. Mein Internet, Daddy Pedro Pascal. Das ist unglaublich. Der Pedro Pascal ist langsam wirklich seine eigene Marke geworden. Der hat irgendwie... Sein Bart, sein Schnauz ist seine Marke. Und ich habe das Gefühl, er spielt eigentlich immer nur eine Rolle. Aber sie funktioniert in allem. Egal was, es ist wie so, ich projiziere alles, was die Figur muss sein, in ihm innen. Und er ist einfach nur eine leere Leinwand. Ich weiß nicht. Es ist ein Phänomen. Irgendwann mal in 10 Jahren muss man das Phänomen untersuchen. Wie ist der Pedro Pascal in dem Alter, wo er ist, plötzlich so derart populär geworden?
Narcos war sein erstes grosses Ding, oder? Wo so dann explodiert ist. So.
Nein,
Narcos ist älter, also, oder?
Es geht so, bis zum Buffy geht es zurück. Der ist, aber bei Narcos würde ich sagen, ist es erstmal wirklich aufgefallen.
Ja.
Vielleicht ist Narcos vor, vielleicht bei Game of Thrones ist dann.
Ah, ja, gut, stimmt, ja. Das ist ja nicht was der Timeline. Game of Thrones ist wahrscheinlich noch früher gewesen, oder?
Ist das sogar noch früher gewesen. Dort ist er, glaube ich, wirklich sehr spannend. Auf jeden Fall, das muss untersucht werden. Das ist ein Phänomen, das unbedingt muss untersucht werden. So, Klammer zu. Pedro Pascal macht mit bei Fantastic Four. Ich habe wahnsinnig hohe Erwartungen gehabt, weil ich glaube, anders als viele, die die ersten Trailer auch gesehen haben, bin ich mega gehypt von diesen Trailern. Ich habe die gesehen und gefunden, wow, geil, das sieht genau nach dem aus, was ich will. Und ich habe Angst gehabt, dass die Trailer mich nach all dem Hype, dass ich enttäuscht werde, dass die Erwartungen einfach nicht erfüllt werden können. Aber ich muss sagen, der Film hat sie erfüllt. Mehr noch, er hat sie sogar übertroffen. Ich habe Fantastic Four, First Steps, wo ab dem 24. Juli, also heute im Kino läuft, wirklich... Ich wollte jetzt nicht fantastisch sagen, weil das sagt wahrscheinlich jeder andere Blog auch. Ich habe es super gefunden. Und zum Fantastic Four verstehen, man muss zuerst mal etwas ganz klar sagen. Fantastic Four sind nicht einfach ein Team. Sie sind der Urknall vom Marvel-Universum. Ohne sie gäbe es kein Spider-Man, kein X-Men, kein Avengers. Sie sind das Fundament, wo genommen wurde, um alles andere nachher nicht darauf aufzubauen. Sie sind 1961 quasi der Erfinder von Jack Kirby und Stan Lee. Und Fantastic Four sind anders gewesen als alles, was vorher Superhelden waren. Superhelden, so Superman und Batman, die haben halt ihr Ideal gehabt, ihre Heldenmythologie, ihre irgendwie so das Gefühl von wegen etwas, einen Supermensch zu erschaffen. Und Fantastic Four war einfach eine mehr oder weniger dysfunktionale Familie gewesen, die sich gekabelt und gestritten hat, die nicht perfekt war, aber wo sich trotzdem jeder gegenseitig vertraut hat. Und ja, jahrzehntelang hat es irgendwie niemand geschafft, die Fantastic Four richtig auf die Leinwand zu bringen. Es hat 1995 Tag die ganz, ganz billige, trashige, für 2 Millionen produzierte Verfilmung gegeben, die man auch nur gemacht hat wegen einem Vertragsloophole. Konstantin Film hat Recht an Fantastic Four gehabt, aber sie haben eine Klausel drin gehabt, sie müssen alle 10 Jahre mindestens einen Film rausbringen. Und die 10 Jahre sind dort am Ablaufen gewesen, also haben sie einen Film produzieren. Für den hat es sogar einen Trailer gegeben im Kino, aber der ist nachher nie im Kino gezeigt worden, weil er so schlecht war.
Oh, wow.
Aber hauptsächlich, man konnte Vertragsrecht behalten. Nachher, vielleicht kennen die aus den frühen 2000er Jahren, die zwei Versuche.
Ja, klar.
Ja, genau, Jessica Alba. Und
eigentlich ein krasser Cast für so eine angeschlanzte Ding.
Ja, und auch easy gefunden, damals irgendwie.
Also so ich schaue die Filme auch gerne mit so ein bisschen Nostalgie an. Ich glaube, es ist so die Bronzezeit der Comic-Verfilmung, oder? Wo so mit Blade, X-Men, Spider-Man, man ist langsam auch CGI-mäßig in die Zeit gekommen, wo man die Superkräfte auch darstellen kann für die grosse Leinwand. Aber Hollywood hat noch nie so genau gewusst, was machen wir mit diesen Comic-Verfilmungen jetzt? Ist das jetzt Trash? Ist das cheesy? Oder müssen wir das irgendwie ernst nehmen und so? Und dort hat ja auch der now famously Chris Evans, der jetzt ja der Captain America spielt, hat damals noch der Johnny Storm gespielt.
Genau.
Was für ein Casting.
Ja. Kleine Side-Note, wisst ihr noch, was der Original, also der Verfilmung in der Schweiz zu noch sehr viel mehr Popularität verholfen hat?
Nein.
Clestrimania.
Ah, ja klar.
für die das nichts sagt, das ist so noch bevor es AI gegeben hat, so der Ursprung von dem Geblödel gesehen. Man hat Film genommen und hat sie nachvertont. Und Clestrimania hat einzelne Filmszenen aus Fantastic Four nachvertont mit so einem, ich erlaube mir jetzt zu sagen, mit so einem Schweizerdeutschen mit so ein bisschen Balkan-Akzent. Und eben die Jessica Alba, wie heisst sie im Film?
Ja, Sue Storm.
Sue Storm, genau, und die hat dann Clestrimania geheissen und der Magneto war der Sputim und so. Und das ist also eine hohe Clownerei, aber das ist wirklich so die Geburtsstunde von den Nachsynchro in der Schweiz gewesen. Das nur als kleine
Side-Note.
Ist auch heute noch auf YouTube verfügbar. Übrigens.
Wahnsinnig populär. Ja, und nach dem nostalgischen Trip ist ja 2015 der letzte Versuch gekommen, Fantastic Four auf die grosse Leinwand zu bringen. Das mal im Zeitalter vom Dark and Gritty, weil der Nolan hat ja mit Batman und der Dark Knight Trilogy gezeigt, hey, Superhelden können auch düster funktionieren. Der Zack Snyder hat mit seinem Justice League und so das dann nochmal nachgedoppelt und noch düster gemacht. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, Fantastic Four, dass man mir jetzt da auch ganz, ganz düster machen, klaustrophobisch und irgendwie Body-Horror mit diesen Fähigkeiten. Also man ist so weit weg von dem Source-Material, von dem Comic-Material, wie man nur irgendwie hat können. Weil Fantastic Four in den Comics, sie sind nicht düster, sie sind keine dramatisierten Einzelkämpfe. Sie sind bunt, sie sind laut, sie sind elektrisiert, sie sind Wissenschaftler, Forscherinnen, Entdecker. Sie sind nicht nur einfach Superhelden, sie sind vielleicht nicht einmal in erster Linie Superhelden. Also sie sind Astronautinnen und Astronauten, sie reisen ins All, sie reisen durch Dimensionen, durch dies und das. Sie erleben kosmische Abenteuer. Man hat oft gesagt, Fantastic Four ist eigentlich Marvels Antwort auf Star Trek. Das ist Fantastic Four. Und wenn man sich jetzt die letzte Verfilmung, vor allem die letzte, denkt, das ist sowas von nicht Fantastic Four. Und jetzt haben wir endlich mit Fantastic Four First Steps, den ersten Film, der genau die Origin aus dem Comic nimmt, umarmt und zelebriert und feiert. Und das ist fantastisch. Fantastic Four First Steps spielt zwar im MCU, aber nicht auf der Erde, jetzt muss ich schauen für die Nerds, dass ich es nicht völlig falsch sage, Erde 616, oder?
Ich glaube 616 habe ich zusammen.
Gell, die Erde 616, das ist eigentlich das, wo die bisherigen Avengers-Filme und so weiter gespielt haben. Das ist jetzt eine andere Parallelwelt, das ist die Erde 828. Es ist das Jahr 1960, nicht ganz zufällig. Im 1960 sind ja die Fantastic Four erfunden worden. Ich glaube, auch wegen dem hat man den Film in die Zeit versetzt. Es ist aber so eine retrofuturistische Version vom Jahr 1960, so eine Jetsons Family Version.
Ja, geil.
Vielleicht, wie ihr es gesehen habt, bei Fallout oder einfach ohne Apokalypse, aber so ein bisschen das retrofuturistische. Das ist so geil gemacht, die Welt. Und in dieser Welt sind die Fantastic Four schon seit 4 Jahren aktiv. Sie sind Medienlieblinge, sie sind Helden. Die Art und Weise, ihre Origin, wie sie zu ihrer Superheldenkraft geworden sind, wird schnell am Anfang innerhalb von einer kurzen Montage abgehandelt. Und dann geht es schon los. Dann kommt der Silver Surfer, verkündet den Untergang von der Welt, weil der grosse, böse, göttliche, kosmische Galactus kommt, um die Erde zu verschlingen. Die Fantastic Four müssen das natürlich verhindern. Ja, gerade so, wirklich, gerade so. Ich sage ja, kosmisch. Und Fantastic Four, die wollen das natürlich verhindern. Sie gehen sie reisen zum Galactus selber, um mit ihm feilschen, dass er die Erde doch verschonen soll. Er fordert aber einen Preis, der viel zu hoch ist, zum Zahlen. So. Das ist Fantastic Four und mein Gott, also ich bin immer noch, wie gesagt, völlig pumped für den Film. Ich finde, der Cast ist brillant, vor allem der Pedro Pascal. Ich lese schon oft jetzt langsam von Leuten, also ich habe jetzt auch schon oft
gelesen,
sie können ihn langsam nicht mehr sehen. Er ist so ein bisschen wie so, keine Ahnung,
Überall.
Will Smith hat damals so eine Phase gehabt, wo überall ist der Will Smith dabei gewesen. Jetzt ist es plötzlich der Pedro Pascal.
Ich glaube, aktuell sind irgendwie 3 Filme von ihm im Kino, oder? Parallel, so.
Oh, das heisst, auf alle Fälle, er krallt sich jedes Franchise. Nach Star Wars ist er bei The Walking, The Last of Us plötzlich dabei. Jetzt im MCU ist er dabei. Also ist wirklich unfassbar. Bei Game of Thrones hat er mitgemacht. Also eigentlich jedes mögliche geile Franchise ist er irgendwie dabei. Aber auch da, er spielt den Reed Richards. Wirklich mega comic-akkurat, finde ich, weil er ist in dem Film, jetzt ist er nicht einfach der Internet-Daddy Pascal, sondern er ist ein Nerd, er ist ein Wissenschaftler, er tickt auch anders als alle anderen und er wird nervös, er bekommt schwitzige Hände, wenn er vor Menschenmasse muss reden und so weiter. Ich finde, das trifft ihn mega gut. Und Vanessa Kirby, seine Frau, Sue Storm, ist so ein bisschen der moralische Kompass von der Familie, auch die stärkste, glaube ich, von der Familie, von der Superheldenkräfte her. Endlich, das ist sehr, sehr comic-akkurat, aber hat man bis jetzt in den Verfilmungen nie so dargestellt. Vor allem nicht die mit der Jessica Alba. Dort ist, eigentlich war sie mehr dabei gewesen, einfach, dass man einen Grund hatte, um sie in Unterwäsche zu zeigen, während sie sich unsichtbar macht. Ohne Scheiß. Wirklich. Ich glaube, das ist sogar bestätigt worden. Da ist Vanessa Kirby wirklich so eine wahnsinnig starke Figur. Und die zwei geben wirklich ein Power-Couple ab, wie man es im Marvel Cinematic Universe noch nie gesehen hat. Sie sind total cool. Aber auch die anderen zwei, die dabei sind, der Ben Grimm und der Johnny Storm, ich weiß jetzt gerade ihre Schauspieler nicht mehr, der Ben spielt, der Thing, das Monster, das Steifeich, der ist der gleiche Schauspieler, der in The Bear auch mitspielt, als der Cousin ist vom Carmi. Und hat auch bei Andor hat er auch in der ersten Staffel eine kurze Rolle gespielt. Ein wahnsinnig cooler Schauspieler. Er ist ein bisschen das Herz von der Familie und der Johnny Storm ist ein bisschen so der Playboy, aber auch nicht nur. Naja, es ist wirklich toll. Also die kabbeln sich, die streiten sich und der Film lebt auch mega von dieser Familiendynamik. Und das ist auch ganz, ganz wichtig in einem Fantastic Four-Film. Es geht um eine Familiendynamik. Und wenn es Witz und Humor gibt, dann ist das nicht irgendwie einfach im Skript als billiger Joke reingeschrieben, sondern es kommt aus den Figuren und wirklich aus dieser Interaktion miteinander raus. Und das finde ich auch wieder mega, mega toll. Was sich da auch noch mega anbietet, ist der Vergleich mit Superman. Superman ist erst gerade vor 2 Wochen von James Gunn ins Kino gekommen. Ich habe ein schriftliches Review geschrieben. Der Phil hat da über den Film geredet im Podcast. Er ist nicht zufrieden gewesen, ich bin nicht zufrieden gewesen.
Übrigens auch nicht. Ich bin dann noch schauen, weil ich euch beiden gedacht habe, ich vertraue euch jetzt mal nicht, weil normalerweise sind da immer gegensätzlicher Meinung. Und damals sind da euch einer Meinung und habe ich gefunden, das ist jetzt interessant, um zu schauen, ob das so schlimm ist, wie ihr sagt, und es ist noch viel schlimmer. Ich finde, ausnahmsweise viel zu nett gewesen mit Superman. Wirklich. Ich habe zuerst gedacht, ach komm, eigentlich klingt es noch gut.
Hey, spannend. Ich habe einen Kollegen, der auch meistens wohlwollender ist als ich, wenn es um den Film geht. Ich habe ja Superman noch, ich habe es ja kritisiert, aber ich habe es noch ein bisschen wohlwollender beschrieben. Wir haben gestern darüber geredet und er hat es gar nicht, auch gar nicht gefeiert. Er ist sogar noch negativer gewesen als ich.
Ja, wir wollen nach der Hälfte vom Film rauslaufen, das ist mir noch selten passiert. Weil ich bin sonst auch immer sehr wohlwollend.
Genau. Das Problem, das Superman hat, eins von den vielen Problemen ist, Superman ist mega viel Film in einem Film. Und du fühlst dich einfach durch den Film durchgehetzt und nichts bleibt hängen.
Alles sehr oberflächlich behandelt, auch die einzelnen Figuren. Es ist wird alles so ein bisschen gestreift.
Voll. Es wird alles ein bisschen gestreift. Es passiert viel zu viel. Nichts kann irgendwie wirken. Es gibt immer wieder, wenn es mal eine emotionale Stelle gibt, dann wird sie gerade mit Humor wieder untergraben. Mhm. Es kann nichts wirklich nachwirken. Und ich finde es mega spannend, das Phänomen. In den USA wird der Film ja total gefeiert, wenn du Rotten Tomatoes gehst. Mhm. Irgendwie kann ich 92% Zustimmung sagen. Extrem hoch. Aber in der europäischen Bubble, alle europäischen, vor allem deutschsprachige Dinge, sind alle extrem negativ. Es ist wirklich da wieder mega spannend. Wie
also in Amerika, weil ich habe eben auch in meiner Bubble gesehen, die ganze Zeit Leute, die sagen, boah, ich gehe jetzt das fünfte Mal schauen und so, eben halt Amis. Ja, ja. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass es genau die immer sind. Ja.
Mhm. Es ist wirklich krass. Und Fantastic Four hat eigentlich eine ähnliche Aufgabe. Es ist auch komplett neue Welt mit komplett neuen Figuren. Man braucht übrigens null Vorwissen vom MCU. Also wer noch nie einen MCU-Film gesehen hat, der könnte jetzt Fantastic Four schauen gehen und er würde nichts verpassen. Es wäre für ihn genau die gleiche Experience wie für den Comic-Nerd, wo alle MCU-Filme gesehen hat, weil es gibt keine Querreferenzen zum MCU. Es ist wirklich ein eigenständiger Film, der erste seit sehr, sehr langem. Und der schafft es sogar noch, wenn er geht 15 Minuten weniger lang als Superman. Und er schafft es in dieser Zeit trotzdem, eine kohärentere Geschichte zu erzählen mit Charakteren, die einmal können atmen, die einmal können schnaufen und wo trotzdem Action hat und wo trotzdem die Welt zeigt und erklärt wird. Und für mich ist wie so Fantastic Four zeigt, wie man es richtig macht und Superman zeigt, wie man es falsch macht. Das ist wirklich wie Tag und Nacht. Also bei Superman bin ich aus dem Kino rausgekommen, bin so enttäuscht gewesen, weil ich habe mega Hoffnung gehabt in James Gunn. Ich finde ihn ein fantastischer Regisseur, der James Gunn. Er hat einen von der geilsten Superhelden-Serie ever gemacht mit Peacemaker. Ich finde seinen Suicide Squad genial. Ich finde zwei von seinen drei Guardians of the Galaxy-Filmen super. Der Mann kann Film machen, aber er ist der falsche Regisseur für Superman gewesen. Mhm. Ganz klar. Hingegen bei Captain... wieso wollte ich immer Captain America sagen? Bei Fantastic Four hingegen haben wir wirklich so, macht man das, so inszeniert man das. Und wirklich 5 von 5 Sternen von mir. Ich gehe nächste Woche gerade nochmal schauen und in 2 Wochen dann nochmal.
Mal schauen, ob er dann immer noch gut gealtert ist. 2
Wochen passiert schon viel,
weißt du? Das ist schon so. Ja, aber das haben wir ja erst darüber geredet, oder? Dass vor allem bei deinen Filmreviews musst du teilweise am Morgen schauen und am Nachmittag das Review schreiben und dann ist es aber schwierig, deine Eindrücke wirklich einzuordnen. Aber das ist nicht immer gut, wenn du nach ein paar Tagen kannst zurückschauen und immer noch sagen, mal, ich würde dem immer noch 5 von 5 Sternen geben.
Ja, und sogar 6 von 5 geben.
6 von 5 sogar.
Wirklich extrem. Ich finde auch den Vibe von dem Film, eben, er ist wirklich hell, lustig, bunt, aber auch genug emotional. Es ist wirklich, er trifft die Töne wirklich so gut. Auch Töne, also buchstäblich, die Musik von Michael Giacchino. Es ist ein schöner Kreis, der sich schließt. Michael Giacchino hat damals für Pixar die Musik von The Incredibles gemacht. Und The Incredibles ist ja ein Film, der mega eigentlich von Fantastic Four abgeschaut hat. Als Hommage auch, also nicht als zum Klauen, sondern wirklich als Hommage an Fantastic Four, aber es ist halt Disney, es ist Pixar, die haben gesagt, wir können keinen Fantastic Four Film machen, also machen wir etwas anderes, aber Incredibles ist sehr, sehr inspiriert von Fantastic Four und jetzt schließt sich der Kreis, dass der Michael Giacchino tatsächlich für einen Fantastic Four Film dürfte Musik machen und die ist auch wieder, also es ist eine von der besten MCU-Vertonungen seit langem. Ich glaube, es ist überhaupt einer der besten MCU-Filme, meiner Meinung nach, in der Geschichte of fucking MCU. Und da gibt es doch ein paar Perlen.
Ja, hey, das klingt doch sehr, sehr vielversprechend. Kann ich noch kurz wissen, einfach, weil ich so ein ADHS-Kind bin, wie lange geht
das? 1 Stunde 55 Minuten.
Ah, okay. Unter 2 Stunden. Ich würde sagen, unter 2 Stunden bin ich mittlerweile fein. Und, okay. Ja,
das schreckt mich immer noch ein bisschen ab. Aber meistens im Kino hast du ja zum Glück Pause in der Schweiz.
Ja.
Ich komme darauf an, wo? Also,
nicht im Pathé.
Im Pathé nicht mehr, nein. Ja, genau. Gut, wunderbar. Und dann kommen wir zum Nächsten. Und zwar reden wir über Untamed, Tommy.
Genau, Netflix-Serie, im Moment Nummer 1 in irgendwie über 80 Ländern auf Netflix, hat nach langer Zeit jetzt mal Dings, Squid Game vom Thron gestoßen, wo ja wieder jegliche Rekord gebrochen hat und jetzt ist Untamed auf Nummer 1 und ich bin auf die Serie aufmerksam geworden, wegen dir, Luca, wegen deinen Streaming-Tipps. Merci vielmals. Für die, die es nicht kennen, Anfangsmonat macht der Luca immer eine schöne Übersicht über alle Streaming-Anbieter und neue Shows und Filme, die rauskommen und da ist Untamed auch drin gewesen. Und es geht, ganz grob gesagt, um einen mysteriösen Mord im Nationalpark Yosemite und um die Untersuchung von diesem Mord. Und das ist eigentlich alles, was ich wissen musste. Das reicht mir. Ich liebe Nationalparks und vor allem so fiktive Geschichten, wo in Nationalparks stattfinden oder so in der Wildnis und in der Natur stattfinden. Ich weiß nicht wieso, aber irgendetwas reizt mich sehr daran. Kennt ihr das Game Firewatch? Sagt euch das etwas?
Sagt mir etwas. Ich glaube, wir haben sogar im Podcast auch schon über das geredet.
Es kann gut sein. Ja, das ist schon ein bisschen älter jetzt, vielleicht 8 Jahre oder so, aber dort ist schon so ein Park Ranger gespielt, der in einem riesigen fiktiven Nationalpark in den USA halt Firewatch gemacht hat. Also hat wortwörtlich geschaut, dass kein Feuer ausbrechen, und hat nach dem Rechten geschaut im Park, und dort sind dann auch komische Sachen passiert. Ich finde das irgendwie so eine creepy Atmosphäre, wenn du allein in der Natur bist und irgendetwas Komisches geht vor sich. Das ist mein Genre, Nationalpark. Da will ich jeden Film und jede Serie und jedes Game will ich spielen, das dort spielt.
Wie heisst der andere? Oh Gott. Doch Yellowstone.
Yellowstone, das habe ich tatsächlich nie geschaut. Ja.
Was?
Aber, ja, ich weiss, für das, dass ich es so liebe, aber das will ich nachholen, weil das habe ich immer für Vergleich gelesen. Wenn man Yellowstone gerne hat, dann wird man Untamed auch geil finden. Von dem her mache ich jetzt den umgekehrten Weg und schaue Yellowstone nachher. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Genau, wer spielt mit bei Untamed? Wir haben einerseits der Eric Bana. Und der hat vor einer Zeit so ein seine Blüten gehabt, habe ich das Gefühl. Der ist, früher mal hat er den Hulk gespielt, das muss ich mich noch erinnern. Noch vor dem MCU, oder? Ja. Bei Troja, Black Hawk Down hat er mitgespielt, und dann ist so habe ich das Gefühl, so ein bisschen untergegangen. Und jetzt spielt er hier Top Drohne. Und wenn wir es so anschauen, weiss nicht, Michelle und Luca, wenn ihr so einen Trailer anschaut von Untamed oder Bilder, wenn ihr der Eric Bana anschaut, hat er nicht auch das Gefühl, dass er ein perfekter Joel war in The Last of Us? Ich finde, er läuft noch so, weißt, so mit dem Hemd umeinander und mit seiner Waffe und manchmal mit einer Taschenlampe und so und auf seinem Ross und so. Ich habe gefangen, fuck, das wäre ein guter Joel gewesen. Nicht gegen Pedro.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich
hat schon ein bisschen die Daddy-Vibes.
Ja?
Absolut. Ja.
Und die Bart und so, hure gut.
Und es ist tatsächlich in dieser Blütezeit, die du gerade erzählt hast, ist der Eric Bana auch einer von meinen absoluten Lieblingsschauspieler gesagt. Auch bei Munich hat er auch noch mitgemacht. Und ich habe dort jeden Film mit dem Eric Bana schauen. Ich finde, das ist wirklich auch eine geile Wahl für einen Joel.
Wäre super gewesen. Und in dieser Serie ist er auch sehr gut. Ich finde auch, es hat auch so ein paar Charakterzüge vom Joel drin, wo er so ein abweisend ist zu allen Leuten, wo er etwas Schlimmes erlebt hat und so. Es hat so ein Parallelen.
Genau. Vibes, und, so ein bisschen, er vermittelt dem Fall, ja.
Was?
Er vermittelt dem Fall so ein die gleichen Vibes.
Ja, voll. Dann haben wir noch den Sam Neill, den ich immer cool finde und für immer in meinem Herz wird sein wegen Jurassic Park und Peaky Blinders, so zwei von meinen Lieblingssachen, die je passiert sind. Und Sam Neill spielt hier so ein bisschen den Mentor vom Eric Bana. Eric Bana ist übrigens ein Special Agent, so ein Federal Agent, der im Park arbeitet und immer zur Stelle ist, wenn es irgendeinen Kriminalfall zu lösen gibt. Und Sam Neill ist so ein sein Mentor, der durch den Mordfall tut lotsen. Und die dritte im Bunde der Hauptdarsteller ist Lily Santiago, noch ein relativ unbeschriebenes Platz. Sie spielt eine Polizistin, die aus Los Angeles geflüchtet ist, sozusagen in die Natur, um von der harten Realität von Los Angeles wegzukommen. Und dann wird sie in einen Mordfall verwickelt. So, ups, sorry, hier im Park läuft es nicht besser als in Los Angeles. Genau, und ich habe eine super Serie gefunden, 6 Episoden lang, und die Episoden gehen so zwischen 40 und 60 Minuten. Ich finde, es hätte 1-2 Episoden mehr vertreten tatsächlich, aber der Anfang ist super. Es ist, bei so einer Serie finde ich, ist es mega wichtig, dass die von Anfang an catcht, und das macht die Serie super. Wir müssen euch vorstellen, also das Erste, was man sieht, ist echt so eine Klettersequenz. Zwei Kletterer, die am El Capitan raufklettern. Das ist so ein riesen Berg in dem Yosemite Nationalpark. Und ich finde schon allein klettern, da musst du auch ein Psycho sein, um das zu machen. Wenn du einfach so, wärst so ungesichert und du musst selber Zeug in die Wange reinbohren. Ja, huere krass.
Yes, so,
das treibt mir schon den Puls in die Höhe, und dann geht plötzlich eine Leiche von oben runter und verfährt sich in den Seilen, wo sie drin gesichert sind. Und dann stürzen sie ab und probieren sich irgendwie aufzuhangeln mit dieser Leiche im Gepäck sozusagen, die sich in diesen Seilen verfangen hat. Und da fängt es an und es ist schon ein starker und bildgewaltiger Einstieg und du bist schon so voll drin. Du hast einerseits so, bist schon mit Fieber, ob sie es überleben und andererseits, was zum Teufel ist mit dieser Leiche passiert. Die sieht urschlimm aus, die Frau, die da abgestürzt ist und du fragst dich, wie hätte das können passieren können? Und am Ende der ersten Episode hat es noch einen riesen Plot-Twist, der coolerweise nichts mit dem zentralen Mysterium zu tun hat. Wer ist die Frau? Wie ist sie gestorben? Wieso ist sie von dem El Capitan abgestürzt? Sondern der Plot-Twist hat etwas zu tun mit dem Charakter, den Eric Bana spielt. Wo du absolut nicht hast können kommen, zumindest ich nicht. Und der ist von Anfang an so ein bisschen wie die zwei Schienen, also die zwei Mysterien. Einerseits der Mordfall, was ist passiert, und andererseits so ein bisschen der Charakter, was ist seine Hintergrundgeschichte und was ist tatsächlich mit dem Eric Bana, seinem Charakter passiert und wieso ist er so, wie er so ist. Und das finde ich, macht super, dass sie von Anfang an gecatcht auf mehreren Ebenen sozusagen. Mhm. Und der Mord wird natürlich untersucht, vor allem von Eric Bana, seinem Charakter, so ein bisschen im Alleingang, weil er ist halt einer, der lieber allein arbeitet und dementsprechend ist er auch oft allein in der Natur unterwegs und es sieht halt hure geil aus, oder so Nationalpark-Vibes, Natur und eben immer so ein bisschen das Gefühl, irgendetwas stimmt hier nicht und mit jedem Hinweis, den er entdeckt, hast du so wie das Gefühl, das wird immer wie weirder, das macht irgendwie, es wird immer wie grösser und am Ende ist dann nicht einmal mehr der Mordfall im Fokus und es sind so wie vier parallele Kriminalgeschichten, die sich auftun und wo am Anfang so wie das Gefühl ist, okay, die hat irgendwie wenig miteinander zu tun, aber dann kommen sie gleich irgendwie zusammen und das macht es super, finde ich. Es hat viele rote Heringe, also viele falsche Fährten, die gelegt werden. Und oftmals hast du das Gefühl, okay, das ist jetzt aufgelöst, oder? Jetzt haben wir die Antwort zu dem. Und dann geht es nochmal weiter. Und dann merkst du irgendwie, okay, die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, ist gar nicht mehr so relevant, weil es hat nochmal viel größere Frage im Hintergrund. Und das ist immer so ein Hin und Her. Und das macht es gut in der Episodenstruktur, dass immer so das Gefühl ist, okay, jetzt könnte ich nochmal eine schauen und nochmal eine schauen. Weil so in zwei Sessions haben wir es durchgemacht, diese sechs Episoden. Und das Einzige, was ich negativ anzumerken habe, aber ich probiere so vage wie möglich zu bleiben, weil alles, was man über das sagt, ist ein potenzieller Spoiler. In der letzten Episode war es ein bisschen hektisch. Habe ich das Gefühl gehabt, hat vielleicht das Budget nicht mehr gelangt für noch zwei Episoden mehr oder so. Aber in der letzten Episode wird so viel aufgelöst und so viel kommt zusammen, dass du so wieder die Übersicht verlierst. Am liebsten hätte ich ein Notizbuch vorgenommen und so ein bisschen, das hat mit dem zu tun gehabt und das ist so gewesen und das ist so gewesen.
So nachher die ganze Wand voll. So.
Ja, genau. Selber wäre ich am liebsten zum Ermittler geworden und hätte die Sachen miteinander verknüpft und so. Da hätte es irgendwie noch ein, zwei Episoden mehr verdreht, habe ich das Gefühl. Mhm. Und es ist keine perfekte Serie, es hat auch so ein paar dumme Hollywood-Moment, weißt du, wo du das Gefühl hast, ist es jetzt unbedingt nötig gewesen, dass man das so überdramatisiert oder so ein paar dumme Action-Momente, wo du so das Gefühl hast, ja gut, dass die jetzt so rumballern und so. Das sieht ein bisschen,
das ist für das Ami-Publikum.
Ja, genau, es sieht ein bisschen goofy aus. Und also Luca, das ist mir geblieben, wo du es erklärt hast im The Last of Us Spoilercast, die Deus Ex Machina-Moment, wo Charakter in eine Situation reinkommen, wo du einfach nicht mehr rauskommst, wo sie so desperate sind und am Tod nahe und dann passiert plötzlich etwas, wo alles auflöst aus dem Nichts. Und das war so ein bisschen ein paar Momente, wo ich gefunden habe, ja gut.
Mami, wo alle zu Boden ballern.
Genau, wo einfach alle rettet aus dem Nichts. Genau. Und das hat jetzt nicht unbedingt gebraucht. Plus, ich habe herausgefunden, während dem Schauen ist mir so ein bisschen komisch vorgekommen, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, das ist doch jetzt sicher vor einem Greenscreen gefilmt. Mhm. Das ist doch weird. Wieso, wenn der eh schon dort ist, wieso filmt er Sachen vor einem Greenscreen? Dann habe ich gefunden, das ist gar nicht im Yosemite Nationalpark gefilmt worden, sondern in Kanada, in Vancouver. Und hat auch eine schöne Naturgegend. Aber alle Szenen, die halt mit diesen ikonischen Landmarks aus dem Yosemite Nationalpark sind, haben sie halt nicht mit den Schauspielern vor diesen Landmarks können filmen und darum ist das alles mit Greenscreen gemacht worden. Und das ist ein bisschen schade, weil so die schönsten Naturszenen und mit Sachen, die man vielleicht erkennt, eben der El Capitan und so, der Riesenberg, das sieht dann auch so ein bisschen off aus, irgendwie, vor allem im Vergleich zu den Szenen, die halt wirklich in Natur gefilmt wurden. So. Aber es sind insgesamt kleine Kritikpunkte. Ich würde es jedem empfehlen, der so auf Krimi, Thriller steht und eben das Setting gern hat. Ich bin bestens unterhalten worden.
Hey, ja, wunderbar. Dann merkt euch das vor. Das ist Untamed auf Netflix, hast du gesagt.
Nicht vormerken, es ist jetzt live.
Also genau gesagt, merkt es euch vor für heute oben oder so.
Genau.
Oder fürs Wochenende.
Ja, genau. Genau.
Wenn ihr die Podcast-Episode hört, hört jetzt auf und nein. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Tommy. Und wir kommen, last but not least, in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Jawohl, wir haben heute zwei sehr unterschiedliche Titel, wo wir darüber reden. Das eine ist Jamboree, das Update von Jamboree, Michelle.
Genau, also Mario Party Jamboree heisst. Mhm. Mario Party sagt euch allen sicher etwas.
Kannst du bitte den ganzen Titel vom...
Super Mario Party Jamboree.
Nein, und dann geht es ja noch weiter.
Ah, genau. Also Super Mario Party Jamboree ist das Switch 1 Game, das ich von einer Weile getestet habe. Und jetzt gibt es eben ein Upgrade für Switch 2 und Tommy extra für dich. Das Upgrade heisst Mario Party Jamboree TV.
Nein. Der ganze Name ist Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition plus Jamboree TV.
Scheiße, haben sie echt drei Edition drin?
Das ist der offizielle Name von diesem Spiel.
Wow.
What the fuck?
Sorry, du fragst
mich. Ich liebe es. Wer denkt sich so etwas aus? Wer hat das Gefühl, oh, das ist ein guter Name, den man gut als Titel kann brauchen kann, auch in einem Review oder so? Es ist doch wirklich für alle.
Vor allem, wenn du das wünschst auf Weihnachten und
ja, genau.
Sagen, hey, Grossmami, wünsch mal super.
Ich wünsche mir das.
Jamboree 2 Edition, Jamboree TV. Und sie ist bald schreiben. Ich muss es aufschreiben. Holy shit. Genau, aber so gross wie der Name ist, so viele Updates gibt es eigentlich gar nicht. Wo ich jetzt persönlich wirklich relevant gefunden habe. Das Spannendste habe ich gefunden, dass es so einen neuen Modus reingenommen haben, den 2-gegen-2-Team-Modus, also wo du wirklich hast, du spielst zwei Zweierteams, die gegeneinander zocken. Und da zieht sich eigentlich durch das ganze Brettspiel, also du sammelst wie das zweite Münzen und Items und du kannst auch zusammen, je nachdem wie du würfelst, kannst das zweite Sterne sammeln sogar. Also du profitierst wirklich voneinander, weil ja eigentlich auch das gleiche Prinzip ist, wie Nintendo eingeführt hat beim Jamboree, mit diesen Jamboree-Partnern, so noch als kleiner Reminder. Das sind Nintendo-Figuren, die du damals hast können sammeln auf dem Spielbrett und dann hast du die können wie erspielen in Minispiele. Dann hast du zum Beispiel irgendwie einen Yoshi nachher können mit dir mitsuchen, der mit dir zusammen Münzen gesammelt hat. Und du hast auch immer den doppelten Bonus gehabt. Und in diesen Zweierteams hast du dich eigentlich einfach gegenseitig dann als Bonus. Dafür fällt der Jamboree-Partner weg. Das an sich habe ich sehr lustig gefunden.
Und das ist also einfach der normale Mario Party-Modus, Brettspiel-Modus,
genau,
einfach mit Zweierteams.
Ganz normal, einfach mit Zweierteams. Das ist so einfach wie eine neue Spielregeln. Zu den normalen Spielregeln kannst du einfach auswählen, hey, willst du statt der normalen Modus.
Das stelle ich mir noch lustig vor, ja.
Genau, das ist wirklich das Faget. Das finde ich recht witzig. Sonst haben sie nicht wahnsinnig viel Neues eingeführt. Das ist natürlich mit der Switch 2 ergeben sich gewisse Sachen mit der Maus-Funktion. Also, dass du Joy-Con kannst als Maus benutzen. Dann haben sie Minispiele reingebracht, wo du kannst auch so mit der Maus zielen und Sachen umschieben und so. Dann die Kamera, die auch neu dabei ist. Dann kannst du die auch benutzen. Bei der Kamera gibt es aber so einen extra Bowser-Party-Modus, den du kannst wählen kannst. Da spielst du einfach drei Minispiele, das vierte gegeneinander. Und die drei Minispiele sind dann, kannst du auswählen, ob du mit der Kamera spielen oder mit dem Mikrofon, das auch neu ist. Das, wie an der Switch 2 hat es ein Mikrofon verbaut. Also du brauchst nicht so Zubehör wie eine extra Kamera. Und dann kannst du eigentlich einfach die Minispiele zusätzlich spielen.
Es erinnert mich so ein bisschen an als iToy. Kennt ihr das noch auf der PS2?
Ja, ja.
Die Webcam, die es hat gegeben, habe ich sehr lustig gefunden, dann zumals.
Hey, ja, aber ich glaube, die Qualität ist etwa gleich gut.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, der Kamerafeed ist nicht super vor Switch 2.
Also, wenn die Kamera, du kannst eine Switch 2 Kamera nehmen, die lässt sich natürlich gut aufstellen. Oder du kannst eigentlich auch sonst Webcams nehmen. Es funktioniert relativ viel. Darum habe ich, glaube ich, so ein bisschen alles ausprobiert. Also es gehen sehr viel. Insgesamt finde ich jetzt die Kamera selber, finde ich, ist einfach so ein bisschen ein Gimmick. Also ich finde es bei Mario, Mario Kart World, dort habe ich es lustig gefunden, wenn du die gegenseitig siehst und abknallen kannst, das so anschauen kannst. Beim Partyspielen habe ich es jetzt mega mühsam gefunden, teils, weil du ja wie auf dem Brett weißt ja einmal, es sind vier Figuren. Du kannst dir jetzt recht gut merken, wer ist wer.
Das kann ich im Fall nicht. Ich vergesse immer.
Also es steht ja auch angeschrieben, also weißt du, wer ist wer.
Also wenn du online spielst.
Oder? Nein, aber du spielst ja, du kannst ja lokal oder online.
Also, ja.
Ich habe natürlich nur den Lokalmodus können ausprobieren, weil es ist ja erst jetzt online neu.
Ist ja also, logisch.
Du kannst es erst kaufen seit gestern. Aber auf jeden Fall, lokal finde ich so, wie hat es für mich keinen Mehrwert. Und bei teils Minispiele, gerade jetzt, wenn du so den Bowser-Modus spielst, wo du mit Kamera oder Mikrofon, und dann verlangt es bei teils Spiele, dass du aufstehst und dich bewegst und hin und her laufst und genug Platz hast. Und dann musst du jedes Mal die Kamera neu kalibrieren. Also vor jedem
Gang
sagt es dir dann, hey, du musst wieder so herstehen. Und teils bist du völlig ab vom Bildschirm. Also ihr müsst mega ganz links überstehen und der Kollege ganz rechts, dass wir irgendwie richtig im Bild sind und richtig positioniert. Da haben sie irgendwie, finde ich, noch nicht so gut gelöst. Also dort, finde ich, können sie, wie der Phil auch schon gesagt hat, hey, wieso kann es nicht verfolgen, wenigstens, oder so, dass die Kamera checkt, wo bist. Ich meine, das kann Teams oder so, kann da ja auch, wo wir am Lösung Call sind, dass es irgendwie so ein bisschen anzoomt oder wegzoomt und so. Das funktioniert nicht so gut. Dementsprechend, finde ich, stört es ein bisschen den Spielfluss. Genau, das sind so, das ist genau das Mario Party, der Team-Modus, dann der Bowser. Und was auch noch eingeführt haben als drittes, ist so ein Achterbahn-Modus. Also du kannst wie das zweite auf eine Achterbahn. Und dann ist das Ziel eigentlich dort, dass du auf dieser Achterbahn Gegner mit der Maus-Funktion abschiessest. Mit Bell, nicht, dass es irgendwie noch ein Ego-Shooter oder so ist. und dazwischen kannst du Minispiele spielen, um möglichst lange Zeit schinden quasi auf dieser Achterbahn. Also je besser du in den Minispielen dazwischen bist, desto länger darfst du auf dieser Achterbahn verbringen. Und dann musst du eigentlich so beste Zeiten musst dir erspielen. Und dort finde ich auch so ein bisschen das Problem, dass es wie ein bisschen zu viel will und ein bisschen zu wenig spielst. Also die Minispiele, das sind vielleicht 3-4 Minispiele, die irgendwo dazwischen sind. Auf der Achterbahn passiert nicht viel mehr, als dass du irgendwelche Gegner abknallen musst. Das finde ich, zeigt auch einfach mehr so ein bisschen, hey, was kann Switch 2? Eben, du kannst Mausfunktion benutzen. Es zeigt auch mega cool, wenn du den Joy-Con in der Hand hast, die neue Vibration. Die ist mega cool. Also du fühlst dich wirklich so ein bisschen auf dieser Achterbahn, das Rattern kennt ihr sicher auch. Das ist mega gut simuliert. Also es ist wie, für mich wirken die Modi so ein bisschen als Demonstration, was alles möglich ist. Aber weniger als
aber wirklich als
unterhaltsam auf lange Zeit.
Was ist das Beispiel für Mikrofonverwendung in den Minispielen?
Genau.
Deine Mutter beleidigen.
Am Barsen seine Mutter beleidigen, genau. Wer ihn zuerst zum Grennen bringt.
Und dann rastet er raus. Ich sehe es schon kommen. Nein, ein Modus ist, der funktioniert relativ gut. Du musst so im Takt klatschen. Also wenn der Barsen, wenn du hast so, wie so Icons, wo anzeigt, jetzt musst du klatschen. Und wenn du es in dem richtigen Takt machst, kriegst du mehr Punkte über. Und das Klatschen funktioniert relativ gut, dass es das Mikrofon aufnimmt. Das zweite Spiel ist, wenn du wie, du hast so den Bowser Junior in so einem UFO Gefährt und du musst schauen, eigentlich, dass das Münzen einsammelt. Und das Gefährt kann in die Höhe und runter. Und in die Höhe geht es eigentlich immer, wenn du los sagst. Und dann schwebt es nach oben und wenn du nichts sagst, schwebt es wieder runter. Und das ist, zum einen ist es relativ anstrengend, um die ganze Zeit los.
Ja.
Zum anderen musst du eben teilweise schon noch hure laut sein und ich hoffe, sorry für alle Nachbarn an dieser Stelle, wo das gehört, weil manchmal musst du auch mal schon noch laut rufen. Und auch viele Leute rufen musst du eben beim dritten Spiel, wo dann wirklich musst, wer am lautesten brüllt, wie der Bowser.
Hey, nein.
Also der Bowser
brüllt
und du musst dann auch brüllen.
Ja, das haben wir dann in Paris, wo wir am Switch so ein Event sind, haben wir das mit dem Brüllen haben wir das ausprobiert und dann haben wir gedacht, das kannst du doch daheim nicht spielen.
Das ist doch einfach, da ist irgendein Spielentwickler angesessen, so, jetzt fucken wir einfach die Eltern noch auf diesem Planeten.
Ja, also der ist, mit dem Mikrofon hat echt ein bisschen Potenzial. auf jeden Fall nicht mit der Lautstärke. Genau, ja, das ist genau Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition Jamboree TV. Übrigens, du kannst, wenn du das normale schon hast, kannst du es als Upgrade kaufen. Dann kostet es dir 20 Franken.
20 Franken, das ist schon viel.
20 Stutz finde ich also schon ein bisschen halt. Für eben,
für so etwas, ja.
Jetzt haben schon Leute aus der Community gefragt, hey, hat es dafür auch irgendwie ein neues Spielbrett da? Nein, es hat wirklich so ein bisschen eben die Handvoll neue Minispiele, das verstehe ich jetzt noch. Der Modus für zwei Personen, finde ich, der funktioniert wirklich gut. Den könntest du aber auch, ich weiss nicht, 5 Liber raushauen, meiner Meinung nach. Insgesamt kostet das Spiel 80 Franken. Finde ich auch relativ happig. Ich glaube aber irgendwie im Moment so ein bisschen dem, weiss auch nicht, Nintendo-Rahmen. Also,
bei uns ist es 70 im Moment.
Bei uns kostet es 70.
Ja, yeah, genau.
Also falls wir es bei uns kaufen, können wir da wenigstens ein bisschen günstiger weg als bei Nintendo selber, lustigerweise. Ja.
Aha, online im E-Shop ist es 80 Franken, genau, oder was? Ja, dort haben sie, das ist so lustig, dass sie dort aber noch teurere Preise
drin tun. Ja, dass die digitalen teurer sind, ja, bei ihnen, als wenn du es bei uns physisch kaufst.
Ist das ist halt Bequemlichkeit, gell?
Ja, ja.
Du kannst es sofort kaufen und Download-Speeds sind halt heutzutage gar kein Thema mehr.
Ja, und vor allem so ein Spiel wie Super Mario Party, das ist gäbig, weil du es immer auf der Konsole hast.
Ja.
Weil es halt etwas ist, was du immer wieder für nimmst. Oder Mario Kart oder so. Das ist halt gäbig, wenn du nicht musst, eine physische Karte reinstecken, sondern es ist halt einfach dort und du kannst jederzeit starten, was du brauchst. Irgendwie.
Ich habe seinerzeit auch PlayStation 5 ohne Laufwerk gekauft. Ich habe gedacht, ja, dann hast du wieder so eine Sammlung an DVD-Hüllen rumliegen und so. Und ich will gar nicht wissen, was ich seither hätte können einsparen, wenn ich mir das physisch gekauft hätte, die Games.
Oder mit gebrauchten
Spielen. Oder mit gebrauchten Spielen sogar. Let's not think about that. Danke, Michel. Und wir kommen schon zum letzten Thema, aber auch das ist ein spannendes, und zwar Dying Light, Tommy. Ich habe deine Review gelesen und redigiert.
Also nur eine Preview ist noch nicht das definitive Fazit. Ja, genau. Dying Light The Beast habe ich ausprobieren. Das Spiel kommt am 22. August raus für PS5, Xbox Series XS und PC. Und ich war vor 2 Wochen in Warschau, um das auszuprobieren. Techland, das ist nämlich ein polnisches Entwicklerstudio. Die haben unter anderem in Warschau und in einer anderen polnischen Stadt, wo ich den Namen nicht weiss. Warschau ist wahrscheinlich die einzige polnische Stadt, die ich kenne.
Krakau.
Krakau, sorry, ja genau. Aber dort ist es nicht. Dort, irgendwo anders haben sie ihre Headquarters. Aber Warschau auf VVO und dort haben sie alle europäischen Journalisten eingeladen, um das auszuprobieren. In einer relativ coolen Location. Und schon lustig war, es war eine relativ spontane Aktion. Ich nicht damit geplant, aber recht kurzfristig eingeladen worden. Und der Phil ist bei uns eigentlich der Dying Light-Experte. Der hat das 1 und 2, glaube ich, recht viele Stunden investiert in das. Und er findet sowieso Zombies und so, findet er immer cool. Und ich hatte das 2 nur kurz angespielt und habe mich dann als Vorbereitung noch schnell das 1 runtergeladen und habe da noch ein bisschen gespielt und das 2 noch ein bisschen weitergespielt, dass ich so ein bisschen das Gefühl dafür bekomme. Aber es hat gelangt, um so ein bisschen... Kennt ihr das? Seht euch das etwas Dying Light grundsätzlich?
Ja, sag's mir nochmal. Sag's uns nochmal.
Es ist ein Zombie-Spiel in First-Person-Perspektive. Und das Spezielle an dem ist, dass es hat so Parkour-Elemente. Also du kannst mega gut klettern, über Häuserdächer springen und so. Und das ist so ein bisschen der Reiz vom Ganzen, wenn du von einer Zombie-Horde verfolgt wirst, kannst du dann eigentlich irgendwo hochklettern und wegrennen und so. Und es ist mega, mega dynamisch. Und es hat einen grossen Fokus auf Nahkampf. Also es ist weniger das mit Pistolen rumballern ist, sondern hat einfach so selber gebastelte Melee-Weapons mit einer Schaufel oder mit einer Axt und so. Und dann tust du die Zombies halt niedermetzeln. Und für das ist die Serie bekannt. Und der zweite Teil ist unter den Fans nicht so gut aufgenommen worden, weil es ein bisschen Mainstream-freundlicher ist geworden. Also der erste Teil war noch sehr auf Horror und auf Survival getrimmt gewesen. Also wirklich so ein bisschen das, die Zombies, von denen ich Respekt hatte, vor allem in der Nacht. Es hat so einen Tag- und Nachtzyklus. Im Tag sind die Zombies da, aber jetzt nicht so mega bedrohlich. Und in der Nacht kommen dann so die eigentlich unbesiegbaren Volatiles raus, heissen die. Das sind so super Zombies. Und in der Nacht sind dann einfach so ein bisschen Stealth-Spiele. Also du musst immer aufpassen. Hoffentlich sehen sie mich nicht, weil wenn sie dich sehen, dann verfolgen sie dich, bis du stirbst oder bis du zu einem Safe-Point kommst. Und die kannst du verbarrikadieren. Darum ist es so wie zwei unterschiedliche Spiele, Tag und Nacht. Und das zweite hat so ein bisschen aufgeweicht. Es war nicht mehr so bedrohlich gewesen. Da hast du nicht mehr so allein gefühlt. Überall sind Menschen gewesen und so. Und mit Dying Light The Beast weiss ich jetzt wieder zurück zu diesen Horrorwurzeln gehen und alles so ein bisschen bedrohlicher machen, die Nacht viel schlimmer machen und so. Und das ist so ein bisschen ihr Selling Point, was sie jetzt haben für das. Mhm. Genau, und das habe ich jetzt eben 4 Stunden lang können anspielen. Und was mir sofort aufgefallen ist, und da kommen wir wieder zurück zu meiner Liebe zu Nationalparks. Das Setting hat mir sehr gefallen. Es spielt nämlich in Caster Woods Nationalpark. Das ist ein fiktiver Nationalpark. Ich weiß gar nicht, ob der in den USA sein soll. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber es sieht so ein bisschen nach dem pazifischen Nordwesten aus. Also so ein bisschen Twin Peaks-mässig, könnte ich das vorstellen. So
geil, ja, yeah, so Oregon-mässig. So.
Genau, und der, ich habe mit dem Franchise-Director von Dying Light können reden, mit dem, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich den Namen richtig sage, Timon Smektala heisst er. Und der ist auch verantwortlich für alles Kreative, was im Dying Light-Universum vor sich geht. Und der hat tatsächlich mir gesagt, das Setting ist von Twin Peaks inspiriert, tatsächlich.
Ah, geil.
Das hat mich auch sofort gecatcht. Alles, was von Twin Peaks inspiriert ist, ist gut. In my book. Und ich kann es nachvollziehen. Es ist wirklich so, eben einerseits vor Natur, aber sie sagen auch so ein bisschen von Story her. Du hast immer so ein bisschen das Gefühl, irgendetwas Komisches geht im Hintergrund vor sich und alle Leute, die du triffst, so ein bisschen irgendetwas Surreales und so eine komische Hintergrundgeschichte. Und klar, es ist sowieso alles komisch, weil alles von Zombies überlaufen ist und so. Aber du hast gleich noch das Gefühl, es ist noch wie eine Ebene mehr dahinter und irgendetwas stimmt hier nicht in diesem Casterwoods Nationalpark. Und das hat mir schon mal sehr gefallen. Der Casterwoods Nationalpark hat auch ein super geiles Maskottchen. Bobber, der Biber.
Kurva Bobber.
Ja, merci Flo, hast du mich auf das Meme aufmerksam gemacht. Okay. Ich habe das wirklich nicht gekannt, Kurva Bobber. Aber es macht Sinn, haben sie als polnisches Entwicklerstudio Bibi als Maskottchen gewählt für den Nationalpark. Und vor Ort am Preview-Event hat uns dann auch ein Typ im Biber-Kostüm mit uns abgeholt und zum Preview-Event gebracht. Er hat den Fall wirklich fast nicht können laufen. Es war so erbärmlich, dem zuzuschauen. Und geil ist auch gewesen, weißt, so, die Location war lustigerweise im Einkaufszentrum. Es hat so eine geile Event-Location. Und wir sind an recht vielen Kindern vorbeigekommen. Und die Kinder haben den Biber sehr cool gefunden.
Ja.
Und wollten Fotos machen mit ihm. Und so, das war so lustig gewesen. Weißt, so, die haben keine Ahnung, dass es ein Horrorspiel ist und was dahinter steckt. Die haben den Biber cool gefunden und haben Fotos mit dem herzigen Typ machen.
Wahrscheinlich das Abgefuckteste am ganzen Spiel ist der Biber. Und
ja, ja, ich hoffe, dass man den Biber irgendwie in Zombie-Form noch trifft in diesem Nationalpark. Jetzt in dem, den ich anspielen konnte. Ja, habe ich ihn leider noch nicht gesehen. Aber genau, das, was ich angespielt habe, hat mich durchaus positiv gedünkt. Parkour fühlt sich besser denn je an. Ich habe jetzt halt wirklich den direkten Vergleich gehabt, weil ich beide Spiele kurz vorher noch angespielt habe. Und es fühlt sich noch viel flüssiger an. Es ist einfach so gut animiert und du hast so wie keine Pause zwischen den verschiedenen Moves, die der Hauptprotagonist hat. Das fühlt sich echt so gut an, so befriedigend. Und es ist halt etwas anderes, wenn du in First Person spielst, statt in Third Person, wie zum Beispiel in Uncharted, wenn du halt selber wirklich aus der Ego-Perspektive musst schauen, wo gehe ich als nächstes her? Und du hast halt nicht so viel Zeit, um entscheiden, wenn die so viele Zombies verfolgen. Und es macht einfach Spass im Parkour. Genau. Nahkampf ist noch blutiger als in den vorherigen Spielen. Also es ist wirklich huere grusig, wenn du mit einer Schaufel oder so irgendeinen Zombie fertig machst und er seine Städtedeche kaputt geht und sein Hirn siehst und Blut rausströmt. Das ist wirklich huere hässlich. Und der Nachtmodus, also die Nacht haben sie wirklich viel, viel horrorlastiger gemacht. Sie haben sogar in ihrer Preview-Location so eine Chill-Room aufgestellt. Sie haben also bei der Vorstellung, hey, wenn euch das Spiel zu viel ist, wenn ihr genug habt von diesen Zombies in der Nacht, geht nicht dort ein bisschen entspannen, runterfahren, ihr könnt auch schlafen, wenn ihr wollt, genug Zeit zum Spielen. So recht lustig gefunden. cool. Und ja, es hat wirklich, ich glaube, es noch nie so ein dunkles Spiel gesehen, Nacht wie Dying Light, The Beast. Und die Taschenlampe, die du hast, die ist für nichts. Die ist vielleicht 1-2 Meter siehst vor dir her und du erschrickst halt immer, wenn du so einen hässlichen Zombie siehst. Und was anders ist, weil es in einem Nationalpark spielt, hast du halt auch viele Gebiete, wo nicht so vertikal designt sind, wie in den vorherigen Spielen. Die vorherigen Spiele haben wir in Städten oder Dörfern gespielt, wo du halt immer Häuserdächer hast. Du hast immer Häuser gehabt, du konntest raufklettern und wegrennen. Aber wenn du jetzt mitten im Wald bist und die so einen Volatile-Zombie verfolgt, was willst du denn machen? du kannst nicht auf einen Baum. Geht nicht. Also, vielleicht würde es gehen, aber es bringt nicht viel, weil dann kann ich dort erreichen und so. Und du bist so auf die Allee gestellt und es ist immer so ein bisschen das Gefühl, fuck, soll ich es jetzt wagen, durch die flache Landschaft zu gehen oder so irgendwie lieber einen Umweg suchen, wo ich über etwas Vertikales kann laufen zu, zur Sicherheit. Genau, etwas Neues sind auch Fahrzeuge, die es hat. Das haben sie neu eingeführt. Das ist sehr, sehr lustig. Mit dem kannst du Zombies umnieten. In der Nacht kannst du die auch brauchen, aber wenn du die Nacht brauchst, dann machst du alle auf dich aufmerksam und bist relativ schnell tot. Das ist immer so ein bisschen abwägen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Plus, es gibt noch einen neuen Beast-Modus. Wenn der Protagonist viele Zombies killt, dann wird er selber zum Beast. Er hat so super Kräfte, die er hat bekommen, aus welchem Grund auch immer, ist egal.
Also
kurzfristig, ja, genau, dann wird schwer mächtig. Das habe ich auch lustig gefunden, das haben sie verglichen. Werdet ihr nie darauf kommen, mit welchem Spiel, wo sie die Inspiration her haben? Pac-Man.
Okay.
Weil bei Pac-Man, ja, wenn man Krafttabletten isst. Oder
ja, genau. Bei Pac-Man rennst du immer von den Geistern weg, oder? Und dann frisst du die Dings und gehst dann Geister fressen. Und jetzt haben sie, die Inspiration ist von dem her gekommen, dass für kurze Zeit du dann zur Bedrohung wirst und alle Zombies kaputt machst, okay, in diesem Beast-Modus. Aber der geht halt nur für ein paar Sekunden und dann wirst du wieder schwach. Ja, und es ist cool. Es wird, also für mich wird es jetzt sicher nicht irgendwie Game of the Year oder so, aber es wird ein cooles Spiel für alle, die Dying Light cool finden, für alle, die Zombiespiel gut finden. Wird es sicher etwas, wo man sich auf die Liste kann packen kann. Und eben, wenn ihr zwei weniger oder nicht so cool gefunden, nicht hardcore genug hat gefunden, dann wird das sicher wieder in die richtige Richtung gehen. Und der Timon hat auch gesagt, es ist das beste und visuell beeindruckendste Game, das wir je gemacht haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie es nicht Dying Light 3 nennen. Weil viele Leute haben immer noch das Gefühl, es ist einfach ein Spin-off oder ein DLC zu Dying Light. Aber sie es bewusst nicht 3 wollen nennen, weil sie die Leute nicht wegen abschrecken wollen.
Ja.
Oder auch wegen, ja, stimmt, vielleicht auch wegen 2, dass es so ein bisschen ein Neuanfang ist oder so irgendwie.
Ja, meistens, aber wenn es den zweiten Teil gegeben hätte, dann holst du halt die nicht ab, wo die gespielt haben.
Ja, genau. Und sie wollen halt wirklich neue Leute reinholen auch, genau. Und dass es offen für alle ist. Genau, ja, 22. August werden sicher noch ein ausführliches Review beziehungsweise der Phil, weil der besser daraus kommt als ich. Aber ja, durchaus positive Eindrücke.
Das klingt aber wirklich spannend.
Cool. Also Dying Light in knappen Monat. Wir freuen uns.
Genau, noch ein kleiner Hinweis. Bei meinem Preview-Artikel auf digitech.ch findet ihr unten noch ein Gewinnspiel. Der Bobber hat mir nämlich am Preview-Event noch ganz viel so Dying Light Merch geschenkt. Und das muss ich alles loswerden, weil das brauche ich nicht. Es ist so eine Kaffeekanne, Cap und ein Nackenküsse. Falls ihr das wollt. Alles im Dying Light branded, beziehungsweise im Bobber, der Biber-Stil. Casterwoods.
Dürfen Angestellte mitmachen?
Leider nicht.
Okay. Der Dummi selektiert uns aus, wenn er uns
sieht. Ja, genau.
Gut. Hey, in dem Fall sind wir hier schon wieder am Ende von unserem Podcast angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch drei fürs Mitmachen. Und wir sehen uns, beziehungsweise mich sehen wir nächste Woche nicht, weil ich bin in der Ferien. Aber
wir auch nicht, ich bin weg 2 Wochen.
Ich bleibe übrig mit dem Phil und
Samuel, oder?
Nein, mit dem Simon.
Ein Ehrengast kommt zurück.
Back to the roots, dem Fall.
Ja, genau.
Ja, die alte Gang. Die
also, es lohnt sich.
Man kann es auch so verkaufen und nicht einfach als Personalnot. gut. Hey, in dem Fall danke, macht's gut und in dem Fall bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.